Wir wollen beten. Lieber Vater, du hast uns ganz bestimmte äußere Zeichen und Gebräuche gesetzt, dass wir dadurch uns auf dich hinwenden, immer neu in unserem Alltag. Sei es das Gebet im Einzelnen, sei es die gemeinsame Betrachtung deines Wortes, oder sei es auch das gemeinsame Mahl des Herrn, das wir feiern dürfen. Und so dürfen wir dir danken, dass wir auch durch diese Feier jetzt hingewiesen werden und in Erinnerung gebracht bekommen, was in jener Nacht vor der Kreuzigung Jesu in Jerusalem geschah, in jenem Obersaal. Wir danken dir, dass du uns dazu aufforderst, immer wieder dieses Mahl zu feiern und immer wieder dessen zu gedenken und den Tod unseres Herrn damit zu verkündigen. Und lass das auch jetzt in diesen Minuten geschehen. Lass deinen Heiligen Geist vermehrt in uns wohnen und schenke, dass wir einen Segen besonderer Art empfangen durch das Brot und den Wein. Wir danken dir schon jetzt dafür. Amen. Amen. Das Abendmahl oder Herrenmahl, wie wir hier eher sagen, manche sagen auch das Brotbrechen, hat ja eine ganz verschiedene Bedeutung in den verschiedenen Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften. Es gibt Gemeinschaften, ich denke an eine ganz besonders, die feiern es überhaupt nicht. Die sagen, das war ein Mahl, das war eigentlich für Israel und nicht für die Leibesgemeinde. Ich kann mich dieser Meinung nicht ganz anschließen. Und es gibt andere, die feiern es jeden Morgen. In Gnadenthal etwa, in der Jesusbruderschaft und auch in der Kreuzbruderschaft und bei den Brüdern des gemeinsamen Lebens an den verschiedensten Stellen, die ich erlebt habe, da beginnen sie morgens immer, schon früh morgens, indem sie miteinander in liturgischer Weise das Mahl des Herrn feiern. Auch das konnten wir hier nicht so übernehmen. Wir halten uns so gut es geht und so konsequent wie möglich an das, was uns die Schrift sagt. Und zwar der Apostel Paulus, der ja, wie Heinz Schumacher das gerne sagt, der Klassenlehrer der Gemeinde Jesu Christi ist. Es ist nämlich die Frage, was bedeutet es denn eigentlich? Sie wissen, dass sich schon Luther und Zwingli darüber zerstritten hat, unheilbar. Sie wissen, dass die katholische Kirche eine ganz andere, fast etwas magische Auffassung davon hat, im Gegensatz zur lutherischen Kirche oder auch zur reformierten evangelischen Kirche. Und wenn wir hier untereinander jetzt jeden befragten, was stellst du dir denn unter dem Herrn mal vor, dann würden wir wahrscheinlich viele verschiedene Meinungen hören. Jeder sei seiner Meinung gewiss, wir wollen die nicht korrigieren. Wir wollen nur auf das hinweisen, indem wir es hier miteinander feiern heute Abend, was uns dabei bewegt und was wir auch immer zu Beginn gerne sagen. Und dazu lesen wir nämlich aus dem 1. Korintherbrief im 11. Kapitel, zunächst von den Versen 23 folgende, das vor, was Paulus da an die Korinther schreibt. Er sagt, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Wenn Sie jetzt genau nachdenken, dann müssten Sie die Frage stellen, wo kann er denn das von dem Herrn empfangen haben? Er hat ihn doch gar nicht gekannt, ist vielleicht zu viel gesagt. Vielleicht hat er ihn aus der Ferne mal gesehen. Aber wahrscheinlich hat er nie mit ihm gesprochen. Mindestens berichtet die Schrift darüber überhaupt nicht. Wie kann er das also von dem Herrn empfangen haben? Nun, wir wissen nach 2. Korinther 12, dass er eine Entrückung erlebt hat Und dass er bei dieser Entrückung, genau gesagt, es waren zwei Entrückungen, eine war in den dritten Himmel und die zweite war in das Paradies. Das sind zwei verschiedene Orte. Der dritte Himmel ist die Wohnung Gottes. Es ist immer wieder gut, wenn man die Vorstellung der Himmel, wie sie die Schrift uns nennt, sich mal wieder vor Augen stellt. Der erste Himmel ist der Lufthimmel um die Erde. Das sind vielleicht 100 Kilometer um die Erde herum, in der es die Luft gibt, in der wir leben. Und in diesem Lufthimmel haben die Kosmokratoren ihren Sitz, also die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Darum ist Satan der Fürst der Gewalt der Luft. Er hat seinen Sitz mit seinen Heerscharen, zum Teil im Inneren dieser Erde, zum anderen Teil wohl, welcher Teil es ist, ist nicht genau gesagt, in der Lufthülle um die Erde. Der zweite Himmel wäre dann der Gestirnhimmel, der nun die großen Weiten ausfüllt, in denen die Galaxien und diese großen Sternmassen und Sonnensysteme sich befinden. Und der dritte Himmel wäre außerhalb dieser Schöpfung, die ja wahrscheinlich begrenzt ist in einer ellipsoiden Form. Und außerhalb dieser Schöpfung, müssen wir annehmen, ist die Wohnung Gottes. Nach 1. Timotheus 6, Vers 6, ist sie ja in einem unzugänglichen Lichte, da niemand hinzutreten kann. Also auch kein Erzengel. Da kann nur die Familie Gottes Zutritt gewinnen. Und das ist der Vater und der Sohn und die Kinder, die Söhne und die Töchter. Und in diesen dritten Himmel, offensichtlich also in die Wohnung Gottes, nicht in den Thronsaal Gottes, der ist im himmlischen Jerusalem, sondern in die Wohnung Gottes, dahin wurde Paulus entrückt. Daran sehen wir, welche intime Beziehung der Höchste wohl zu ihm pflegen wollte, dass er ihn nicht nur in den Lufthimmel oder in das himmlische Jerusalem, sondern sogar dahin entrückt hat, wo keiner hinzutreten kann, sonst kein Erzengel Michael und kein Erzengel Gabriel. Noch niemand ist dorthin zugetreten als der Sohn. Und jetzt der Apostel Paulus. Eine Auszeichnung ohnegleichen. Er ist der Prototyp, hat er gesagt, für uns alle. Also auch wir werden da einmal Zutritt haben. Und nur dort, so kann ich mir denken, hat er ein Gespräch mit dem Herrn Jesus geführt, welches diese Inhalte wohl auch hatte. Er sagt, er habe Worte gehört, die er nicht sagen dürfe, aber er hat wohl auch Worte gehört, die er sagen durfte. Der Epheserbrief, der Philipper und der Kolosserbrief sind sicher großenteils Informationen, die er bei dieser Entrückung erhalten hat. Und die kein Petrus erhalten hat und kein Johannes, sondern der 13. Apostel, keiner der 12. Ganz typisch. Jesus hat sich einen neuen, einen eigenen herausgeholt. Denn die anderen, die waren noch zu stark geprägt von seinem irdischen Leben. Er wollte einen haben, der ihn im Fleische gar nicht gekannt hat. Und deswegen sagt er, wir kennen ihn jetzt nicht mehr im Fleische, den Herrn Jesus. Und wenn wir ihn gekannt haben sollten, dann vergessen wir ihn jetzt. Jetzt ist der Erhöhte unser Gesprächspartner. Das ist ja die Aussage des Apostels. Und nun erzählt er, ich habe von dem Herrn empfangen, das kann nur da oben gewesen sein, was ich euch auch überliefert habe. Und wenn das der Herr Jesus als der erhöhte Herr zur Rechten Gottes im Vaterhaus, in einem unzugänglichen Lichte, diesem Apostel Paulus gesagt hat, dann muss es ihm sehr wichtig gewesen sein, dass er in diesem Augenblick an das Herrenmahl gedacht hat. Da gab es doch, könnte man sagen, wichtigere Dinge zu berichten. Über die ganze Heilsgeschichte, über die Zielsetzungen, über vieles, was uns ja erst der Apostel Paulus erzählt. Wenn diese Bibel aufhörte, sagen wir mal, mit der Apostelgeschichte oder gar mit dem Johannesevangelium, dann wüssten wir sehr wenig. Vom Leben Jesu eine ganze Menge. Aber alles, was darüber hinaus ist, vielleicht gerade noch die Himmelfahrt und dann wäre aber Schluss. Dann entdecken wir erst, wie viel unserer Kenntnis, unserer Freude, unserer Verheißungen wir überhaupt erst durch die höheren Offenbarungen des erhöhten Herrn an den Apostel Paulus erfahren haben. Und unter anderem eben auch, dass er sagt, der Herr Jesus hat in der Nacht, in welche er überliefert wurde, Brot genommen. Und als er gedankt hatte, hat er es gebrochen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Und jetzt kommt eine Aufforderung. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ich würde fast sagen, er hat eine Bitte damit verbunden. Bitte, Paulus, sage den Kindern des Höchsten auf Erden, sie sollen dies tun zu meinem Gedächtnis. Und das ist auch der Grund, warum diese Kommunitäten das jeden Tag tun, weil sie sagen, wir können ja nicht genügend an ihn denken. Und dann heißt es, und so oft ihr dieses Brot esset, verkündigt ihr außerdem noch den Tod des Herrn. Also zwei Anliegen hatte Jesus, der erhöhte Herr, der Christus, zur Rechten Gottes, an den Apostel Paulus weitergegeben. Was mit diesem Herrn mal verbunden sein soll. Erstens, gedenkt an mich. Gedenkt an jene Nacht, an meine Angst, an die Jünger, die drumherum saßen, die nicht wussten, was wohl jetzt geschehen würde. An jede schwere Nacht, die sich über Jerusalem herabsenkte, in der eine bleierne Schwere und Stille über dieser Stadt lag, am Tag vor der Hinrichtung des Schöpfers aller Welten, des Sohnes des Höchsten, der ja im Auftrag des Vaters die Welten ins Leben gerufen hat. Und deswegen gedenkt daran, ihr Lieben, immer wieder, bis ich komme, sagt er am Schluss. Und zweitens verkündigt ihr damit immer meinen Tod. Ihr sollt nicht meine Auferstehung verkündigen, sagt er. Ihr verkündigt bitte meinen Tod, weil mein Tod nämlich das Lösegeld ist, das für dich entrichtet worden ist. Und indem du diesen Tod verkündigst, verkündigst du vor der ganzen unsichtbaren Welt, dass du frei bist von den Ansprüchen der Gerichtsengel und der Finsterniswelt. Du bist frei, indem du dieses Brot nimmst und zum Munde führst und nachher den Kelch. Gedenkst du an jene Nacht im Obersaal, bist im Herzen verbunden mit diesem Herrn, der an dem Abend, wo er hinaufging mit seinen Jüngern, gesagt hat, ich habe große Sehnsucht, nein, ich sehne mich mit großer Sehnsucht, mit euch dieses Mahl zu essen. So hat er es begonnen. Und ich könnte mir denken, mit der gleichen großen Sehnsucht sehnt er sich mit uns heute Abend dieses Mahl zu essen. Und deswegen gedenken wir dessen, erstens, und zweitens, wir verkündigen dabei, er hat uns frei gemacht. Niemand mehr kann uns einen Vorwurf machen. Alle Schuld hat er übernommen. Er hat sie bezahlt. Er hat sie nicht einfach weggewischt. Er hat nicht 5 Grad sein lassen. Er hat sie herb bezahlt. Und daher kann keiner zum zweiten Mal eine Bezahlung verlangen. Das ist das, was du auch verkündigst, wenn du jetzt issest und trinkest. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Das ist das Dritte. Wir verkündigen, dass wir ein Leib sind mit ihm. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Und das wollen wir jetzt tun. Lieber Vater, du hast durch unseren Herrn Jesus Christus uns diesen Auftrag gegeben, dass wir uns jener Nacht erinnern sollen und jenes herben, bitteren Sterbens unseres geliebten Herrn Jesus Christus. Und dass wir damit den Tod unseres Herrn verkündigen sollen, bis er kommt, so lange und immer wieder. Und darum wollen wir das tun, auch jetzt in diesem Kreis. Und wir wissen, dass es die Gemeinschaft des Leibes ist, die wir damit ausdrücken, wenn wir dieses Brot zu uns nehmen. Und darum mag keiner daran teilnehmen, der nicht diesen Willensentschluss der Bekehrung gefasst hat. Denn er würde sich zum Gericht essen. Und wenn er es nicht getan hätte, dann lass ihn jetzt diesen Entschluss fassen, indem er nach diesem Brot langt und es zum Munde führt. Und dann erfülle dieses Brot mit deiner Gottesmacht, damit eine neue Füllung Heiligen Geistes in uns komme. Und dann lass uns Gesegnete sein, jeder Einzelne, der dieses Brot nimmt und es sich einverleibt. So hast du uns einverleibt in deinen heiligen Gottesleib. Wir danken dir dafür und segnen dieses Brot und danken dir für dieses Brot. Amen.
Ja, lieber Vater im Himmel, wir beten dich jetzt an im Namen Jesu und sind hier versammelt, um auf dein Wort zu hören und Acht zu geben. Jeder Vortrag, lieber Herr, beinhaltet immer eine ganze Menge, wo wir neu lernen können und Altes vielleicht wieder auffrischen. Du bist immer der Gebende. Und wir danken dir, lieber Herr, dass du gerade auf dieser Konferenzstelle so ganz konzentriert dein Wort aufnehmen können. dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Gib du unserem Bruder Vollmacht und die Fülle des Geistes, Herr, dass er das sagen kann, was du ihm aufgetragen hast, für uns verständlich zum Nachdenken, zum Mitnehmen. Und dafür wollen wir dich loben und preisen, der du alles bewirkst, denn wir sind von dir immer abhängig. Lieber Herr Jesus, dafür nimm Dank, dir allein gebührt die Ehre. Amen.
So, ich werde mich bemühen, das in der Kürze der Zeit zusammengerafft darzustellen, was zu dieser Thematik zu sagen ist. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich das alles nicht ausschöpfen kann. Ich möchte den Herrn bitten, dass er uns Weisheit schenkt bei der Behandlung dieses Themas. Morgen früh geht es um die Frage der Gefühle, um die Macht der Gefühle. Ich habe bereits zu diesen beiden Thematiken hier schon gesprochen. Ich habe das Thema neu überarbeitet und werde auch heute Abend andere Akzente setzen, dass diejenigen, die diesen Vortrag schon mal gehört haben, nicht nochmal dasselbe vernehmen. Aber eins dürfte uns klar sein, dass wir als Menschen in der Gesamtstruktur mit Geist, Seele und Leib so ein komplexes, aber auch differenziertes Gebilde sind, dass wir nochmal im Bereich der Seele unterteilen dürfen. Die Seele mit Wollen, Fühlen und Denken, wobei der Wille das Vermögen ist, das wir wollen können. Der Verstand oder Intellekt gibt uns die Möglichkeit, dass wir denken können, und das Gefühl, die Möglichkeit, dass wir fühlen können. Wir haben in der Pädagogik, wenn es um die Frage der Planung der Lernprozesse ging, immer alle drei Bereiche und noch einen vierten mit einbeziehen müssen, als es um die Definition von Lernzielen ging. Also wenn wir auch rein kognitive Ziele hatten, wo es ums Denken geht, das ist der Begriff vom Lateinischen her, etwa in der Mathematik oder wo immer, mussten wir uns dessen bewusst sein, dass auch die Emotionen, die Gefühle mit hineingenommen sind. Stellen Sie sich vor, wenn einer total Gefühle hat. Kennen Sie sowas auch? Unlust zu irgendeiner Sache? Denke jeder, nicht? Und diese Gefühle nachher so stark werden können, dass sie die Willensentscheidung hemmen, lähnen, ist das ein Problem. Und zugleich setzt sich in Verbindung damit in der Gedankenwelt etwas in Gang. Sind die Gefühle negativ, wird auch unser Denken sehr oft negativ mit beeinflusst. Und umgekehrt, haben wir negative Gedanken, macht sich das in der Gefühlswelt bemerkbar und schließlich werden auch diese Emotionen unseren ganzen Körper in mannigfacher Weise mitprägen, gestalten, beeinflussen. Das weiß die moderne Medizin, dass etwa 50-60% der Krankheiten seelischen Ursprungs sind. Und die Bibel kennt das auch. Als der Gichtbrüche durch hier erfahren durfte, die Sünden sind vergeben, konnte auch eine körperliche Heilung einsetzen. Und Herr Jesus hat immer den ganzen Menschen vor Augen gehabt. Er hat übrigens nie nur einen Teil geheilt, sondern immer den ganzen Menschen. Ich werde morgen früh, wenn ich etwas mehr Zeit habe und wir alle frischer sind, noch etwas über diese Zusammenhänge sagen, Geist, Seele und Leib, auch unter Berücksichtigung dessen, was beim Sündenfall geschah und wie der Mensch nun, das darf ich hier schon kurz andeuten, nicht mehr vom Geist her bestimmt wird, sondern von Trieben, sehr stark vom körperlichen Bereich, die in Verbindung mit den Emotionen den Menschen heute bestimmen. Und merken Sie nicht, wie am Ende dieses Zeitalters der Feind in Verbindung mit den Massenmedien in der Lage ist, den Menschen in den untersten seelischen Schichten auch oft unbewusst zu manipulieren. Die ganze raffinierte Methode der Werbung, das ist doch oft gar nicht rational. Nun, wir wollen uns heute Abend aber primär mit der Frage des Denkens, des Denkprozesses befassen. Es ist gut, dass wir Menschen den Verstand haben, dass wir denken können, müssen aber dessen uns vergegenwärtigen, dass wir von Natur aus einen verfinsterten Verstand haben. Die Bibel sagt das nämlich, dass der Gott dieser Welt die Sinne und damit auch den Denksinn der Ungläubigen verblendet hat. Seht ihr, da züchten wir die Intelligenz. Es gibt Menschen mit einem hohen IQ, Intelligenzquotient, den kann man berechnen. Was sie aber oft in der Praxis machen, wie sie sich verhalten im politischen, im gesellschaftspolitischen Bereich, das ist nicht weise. Denn göttliche Weisheit ist etwas anderes als menschliche Intelligenz, Klugheit und auch Philosophie. Darum brauchen wir göttliche Weisheit. Ich habe damals, als ich den Vortrag hielt, einen Satz geprägt. Du denkst, was du bist. Würden Sie diesen Satz unterstreichen? Du denkst, was du bist. Und du bist auch, was du denkst. Ja. Ich habe zunächst einmal gesagt, du denkst, was du bist. Denn Begründung, Matthäus 15, 18 und 19, aus dem Herzen, nämlich dem Zentrum deines Seins, das Herz ist nicht nur Gefühl, sondern da wird Charakter gebildet. Da wird bei uns im Innersten des Wesens des Seins das Personalsein gestaltet, gesteuert. Aus dem Herzen also kommen leider arge Gedanken, Mord, Hurerei, Ehebruch, Zorn, und dann wird eine ganze Latte aufgezählt. Tja, nichts Gutes kommt aus dem Menschen, wirklich nicht. Sicher vermag der Mensch auch relativ Gutes zu denken. Aber dennoch, wenn wir die Geschichte der Menschheit mit bedenken, Blut, Tränen, Hass, Terror, Mord, und wenn wir heute in die Zeitung schauen, negative Schlagzeilen, die Massenmedien verbreiten negativ Spektakuläres. In Römer 1, in den Versen 28 bis 32, ich will das nicht im Einzelnen lesen, hat Gott gesagt, dass er die Menschen in ihrem Denksinn dahin gegeben hat, weil sie ihn nicht mehr suchen. Und ich denke, das ist die schlimmste Art des Gerichtes Gottes. Wenn er die Menschen dahin gibt, wenn er die Menschen noch züchtigt, wenn er sie mit seinen Methoden und Möglichkeiten versucht, zur Umkehr zu bewegen, ist immer noch eine Möglichkeit gegeben, dass der Mensch Buße tut. Aber wenn er den Menschen laufen lässt, ist das sehr schlimm. Dahingegeben. Und ich habe so den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo alles sich auf diesen Höhepunkt entwickelt. In 2. Timotheus Kapitel 3 wird in 3x6 Eigenschaften der Mensch der Endzeit beschrieben, der äußerst fromm sein kann, aber im Innersten des Wesens nicht erneuert ist. Und darum kommen aus dem Herzen weiterhin die bösen Gedanken, trotz eines frommen Mäntelchens. Und sagen Sie, können Sie das verstehen, dass diese Theologin Voss in der Württembergischen Kirche so etwas Schauriges von sich gibt und das Menstruationsblut, ich habe schon erwähnt, mit dem Blut Jesu vergleicht. Und dann, man fasst sich an den Kopf, eine Wildschweinsau als Vorbild, als Göttin nimmt. Nun gut, jetzt könnte man sagen, sie mag das denken und glauben, will aber da mit ihrer Auffassung in die Kirche eindringen. Und merken Sie, wie schaurig die Entwicklung gegangen ist, wie pervers aus dem Herzen kommen diese argen Gedanken. Da steckt satanische Verführung dahinter und das müssen wir auch sehen. Und darum kommen nicht nur aus dem Herzen des Menschen solche Gedanken, sondern dahinter steckt der Böse, der Arge. In Epheser Kapitel 6 heißt es ja, dass wir eine Waffenrüstung Gottes anlegen sollen, damit wir gegenüber den listigen Anläufen des Feindes gewappnet sind. Er schießt diese feurigen Pfeile zuerst wohin? In unsere Gedankenwelt. Haben Sie es auch schon mal erlebt? Ein blitzartiger Gedanke, ein böser Gedanke fuhr Ihnen durch den Kopf und Sie kommen gar nicht dazu. Was meinen Sie, wenn wir manchmal in die unsichtbare Welt hineinschauen könnten, was da alles inszeniert wird? Inspiration gibt es durch böse Mächte. Und ist das nicht auch eigenartig, dass in dieser Zeit viel mehr Menschen, als das zur Zeit des anbrechenden Rationalismus, zur Zeit einer liberalen Theologie, gibt, die nun an das Übersinnliche glauben, Stichwort Esoterik, diese Geheimwelle, okkulte Welle, sie bereitet vor, dass Satan einen letzten Weltherrscher und einen falschen Propheten schickt, um die Menschheit zur totalen Rebellion noch einmal gegen Gott zu bringen. Das hängt alles mit dem innersten Wesen des Menschen zusammen und da hat Satan einen Einfluss. Wir können also inspiriert werden von satanischen Mächten, wir können aus uns heraus Gedanken entwickeln und Gott kann auch Gedanken geben. Und der Gläubige, was soll der denn? Wenn er erlöst ist und der Gott des Friedens uns durch und durch heiligt, Geist, ganz samt Seele und Leib, dann ist er in der Lage, seine Gedanken, wie es Paulus sagt, gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. So viel zunächst an allgemeinen Dingen vorab. Ich werde morgen im Zusammenhang, wie gesagt, mit den Gefühlen das noch einmal aufgreifen, möchte aber jetzt in einer Viertelstunde mal anhand eines Psalmes aufzeigen, wie selbst fromme Leute unter Gedankenzwänge kommen können bis hin zur Depression. Und darüber schreibt Asaph. Asaph ist dieser Psalmist, der in Psalm 77 folgendes Erlebnis wiedergibt. In Vers 1 zunächst seine innerste Ausrichtung, Motivation würden wir heute psychologisch sagen. Meine Stimme ist zu Gott, ich will schreien, meine Stimme ist zu Gott und er wird mir Gehör schenken. Das ist sein Wollen. Und im zweiten Vers heißt es schon, am Tage meiner Drangsal suchte ich den Herrn, meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab, meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Wir wissen nicht im Einzelnen, was Auslöser dieser Unruhe des Nachts war. Hier stritten zwei Seelen, ach, in seiner Brust. Einmal zu Gott hin und zum anderen aber etwas in ihm, was sich weigert. Und nun muss ich hier an der Stelle noch mal etwas sagen. Gott möchte, wenn er uns anspricht in sein Wort, wenn wir in der Bibel Ermahnungen oder Ermunterungen vorfinden, immer den Willen bewegen. Gott appelliert zuerst nicht an unsere Gefühle. Das tut der Satan oft. Der unsere Gefühle beeinflussen kann. Ganz gewaltig. Der Herr kann uns auch gute Gefühle geben, das werde ich morgen sagen. Aber wenn wir nicht im Willen konsequent sagen, ich nehme meine Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi, das kann aber nur ein Befreiter machen, wo der Geist des Herrn ist Freiheit, da kann ich ihn anschauen. Wenn wir das nicht praktizieren, dann geht's uns so wie hier dem Asaph. Er weigert sich sogar, getröstet zu werden. Wissen Sie, dass sich Menschen in Krankheit hinein flüchten, in seelische Krankheiten und in körperliche? Manche fühlen sich sogar wohl darin. Es sind nicht viele, aber es gibt solche. Vielleicht kennen Sie solche Menschen, die auf diese Art und Weise ja dann auch das Mitleid der anderen herauslocken wollen und dann die anderen ausnutzen, damit sie Betreuung erfahren. Flucht in Krankheit. Und das war hier bei wenn sich die Seele nicht mehr trösten lassen will, ist der erste Ansatz zur Depression gegeben. Darum sollten wir eigentlich immer bei den Anfängen beginnen. Ich habe manches selbst auch in meinem Leben diesbezüglich erfahren und durfte lernen von Gott, auch von diesem Psalm her und von anderen Stellen her. Ich gedachte, jetzt würde ich hinzusetzen, zwar Gottes, und ich stöhnte, ich sann nach und mein Geist ermattete. Jetzt kommt eine Gegenbewegung. Wenn nur der natürliche Mensch mit seinen natürlichen Gedanken dagegen angeht, gibt das eine Konfrontation im rein seelischen Bereich und bringt keine Hilfe. Haben Sie auch schon erfahren. Wenn Sie gegen so irgendein komisches Gefühl, Sie können es manchmal gar nicht begründen, angehen wollen mit eigenen Gedanken, darüber nachsinnen, wo kommt das her, was hat das zu bedeuten? Wenn Sie sich einlassen auf solch eine Beeinflussung durch die Emotionen, dann wird da keine Hilfe zuteil. Er stöhnte, das ist erlaubt, man darf das tun, aber wenn man in diesem Prozess des Um-sich-selbst-Drehens bleibt und dieses Stöhnen auf das eigene Ego, das Ich, die Gefühle und die eigene Gedankenwelt gerichtet ist, dann sind wir wie in einem Gefängnis. Und das kennen heute Abermillionen von Menschen. Es geht leider noch weiter bergab. Denn nachdem sich die Seele geweigert hat, getröstet zu werden, ist sein Geist verzagt. Der Geist des Menschen im Herzen, das innerste Organ, wo der Heilige Geist ja anfängt. Und wenn über die Seele auch sogar der Geist mit in Mitleidenschaft genommen wird, dann ist die gesamte Struktur des Menschen durcheinandergebracht. Er sagt dann weiter, ich war voller Unruhe und ich durchdachte die Tage von Alters her. Wie war das früher? Aber dieser Blick zurück ist nicht im Sinne von Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sondern man erinnert sich an Erlebnisse, Erfahrungen positiver, negativer Art. Und das ganze Gedankenspiel konzentriert sich auf die Vergangenheit. Die Gegenwart wird mit hineingenommen und die Unruhe nimmt immer mehr zu. Er sagt dann, mein Geist forschte, und wir sehen das dann, die Gedanken noch angestrengter arbeiten. Und jetzt fragt er von Vers 6 an, 7 an, wer das später mal nachlesen will. Wird der Herr mich verwerfen auf ewig? Keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Güte zu Ende? Hat sein Wort aufgehört? Eigenartige Fragen. Jetzt fängt er sogar, nachdem er zunächst sich selbst bespiegelt hat, seine Gedankenwelt in Gang gesetzt hat, mit all den Gefühlen an Gott zu zweifeln. Und der Zweifel ist immer ein weiterer Anstoß, dass aus Zweifel Sorge wird und nach der Sorge, wenn die Sorge nicht abgegeben wird, kommt die Depression, die Furcht und im allgemeinen Sinne nehmen die Ängste zu, die man dann gar nicht mehr begründen kann. Merken Sie mal übrigens, wie wunderbar die Bibel hier psychologisch argumentiert. Ich glaube, das kann kein Psychologe besser entwickeln. Vor allen Dingen, weil die Psychologen, mit Ausnahme ja derer, die gläubig sind, in der Regel nur diese humanwissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden benutzen, um da anzusetzen. Gott wird ja nicht ins Spiel gebracht, im Gegenteil. Ich habe einen Bekannten gehabt, der zur Psychotherapie ging, weil er sehr da niederlag. Und dann hat als erstes dieser Psychologe ihm gesagt, also hören Sie mal zu, Ihre frommen Geschichten da, vergessen Sie das mal. Die Dinge machen Sie nämlich krank. Macht der Glaube krank? So habe ich einen Artikel einmal in Idea Spectrum gelesen. Der Glaube, der wirkliche Glaube macht nicht krank, sondern wir, wenn wir einen verschrobenen Glauben haben. Wenn wir religiös werden. Mich hat der Glaube immer wieder erquickt. Wenn der Glaube christozentrisch orientiert ist. Und sind hier fragt der Psalmist, Zweifel an Gott werden laut. Hat Gott mich vergessen? Hat Gott vergessen, so fragt er, gnädig zu sein? Ich habe einen jungen Mann bei mir vor Jahrzehnten im Haus gehabt. Ich habe mich um ihn gekümmert. Er war psychisch sehr labil. Ein Jahr lang habe ich ihn ständig betreut und er konnte vieles im Glauben fassen. Die Depressionen hörten auf. Er gewann eine Heilsgewissheit. Dann kam er mit einer ganz extremen Pfingstrichtung, charismatischen Richtung in Beziehung. Die fehlt was Entscheidendes. Die Geistestaufe. Anstatt den Menschen auf die Gnade hinzuweisen, wenn Christus in dir lebt, ja, dann hast du alle Möglichkeiten. Dann muss der Glaube wachsen. Und dann hat er auf so ein Erlebnis gewartet. Und stellen Sie sich vor, er bekam das Erlebnis nicht und hat sich dann, er war verheiratet, 4 Kinder das Leben genommen. Ja. Damit will ich nicht nur diese Bewegung in diesem Stück anprangern, es lag eben vieles auch in ihm. Aber wehe, wenn wir meinen, Gott hat uns vergessen, weil er uns nicht ganz bestimmte Erlebnisse schenkt. Nein, es geht auch mal nach Psalm 23 auf dunklen Wegen zum Ziel. Und wer dahin durchgekommen ist, der darf wissen, du Herr warst ja da. Oder man darf schon dann erfahren, du bist ja da. Und dann wird er voll einschenken danach. Er wird uns salben. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das war im Alten Testament alles sehr stark diesseits gerichtet. Wir dürfen fürs jetzige Leben, aber auch für das zukünftige herrliche Dinge von Gott erwarten. Also den Zweifel bewusst durch den Willen, auch manchmal im Namen Jesu, abweisen. Tun Sie das mal. Ich habe das oft Menschen in der Seelsorge geraten und auch dabei erfahren, dass die betreffen, seitdem sie dann bewusst anfingen zu danken, da steht ja in Epheser 5, sage Dank alle Zeit in der Befehlsform. Da steht auch in Epheser 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege, in der Befehlsform. Ja, und wenn Gott einen Befehl gibt, ob wir ihn dann auch ausführen können, ja. Allerdings sollten wir dann im Namen Jesu auch ganz klar und bewusst an unseren Willen im Geiste appellieren. Das ganze Problem der Gedankeninspiration kann ich nicht aufzeigen. Ich will zum Schluss nur noch die Wende einleiten. Er sagt dann, und da fängt es an besser zu werden, ich aber will gedenken der Tage Jehovas. Er hat dann nachgesonnen, Vers 12, zunächst über sein Tun, seine Taten. Und dann kommt er zu dem Ausspruch, Vers 13, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kund werden lassen unter allen Völkern. wenn sie als ihm wieder aufgeht, wer der Gott ist, fängt die Wende an. Ich habe den Eindruck, dass wenn wir auch Seelsorge betreiben, wir einfach die herrlichen Verheißungen Gottes den Betreffenden immer wieder sagen dürfen. Sicher nicht abstrakt mit Bibelworten umgehen, aber das ist so mutmachend. Wir müssen natürlich auch wissen, wo es hineingehört und wo der Betreffende steht. Ja? Und bei Asaf war das so, er wusste, Gott, dein Weg, der ist im Heiligtum, der führt ins Heiligtum, und wir dürfen heute schon sagen, wir haben durch das Blut Jesu Christi den Zugang bis ins Allerheiligste. Und in Hebräer 6, Vers 12 heißt es, wir sollen den Anker unserer Seele nehmen, bewusst. Und wohin tun? Ins Heiligtum oder dahin bringen, wo Gott ist. Das sind natürlich alles Dinge, die kann man bezeugen, beschreiben, aber weil wir das nicht konkret sehen können, brauchen wir stattdessen das Organ des Glaubens. Für den Glaubenden sind diese Aussagen eine solche Realität, wie wir es schon gehört haben von Hebräer 11 her, dass wir unserer Seele über den Geist göttliche Kraft und Wirklichkeit vermitteln können. Das brauchen wir. Und sie ist da. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, dass wir in der Furcht uns bewegen müssen, sondern den Geist der Kraft und der Liebe. Und dann kann er auch wieder heilsgeschichtlich denken. Du hast dein Volk erlöst mit deinem starken Arm. Dann kommt man weg von sich und hat auch eine Heilsperspektive für andere, für das Volk Gottes. Möchte Gott uns schenken, dass wir so innerlich getröstet werden und uns trösten lassen, und der Paraklet, der Heilige Geist, will das selber schon. Der Anwalt, der uns vertritt, und das ist der Geist Jesu Christi. Und sehen wir mal, wenn Christus selbst in uns wohnt und wir geben ihm Raum, dass er alles bewohnt in unserem Herzen, dann können wir angefochten werden. Ja, wir können auch dunkle Wege geführt werden. Aber lassen sich nie den Blick trüben ins Vaterherz. Lassen sich nie den Blick nach oben nehmen. Sinnet und trachtet nach dem, was da droben ist. Und wir sind ja dort schon zu Hause. Das ist unsere Heimat da droben. Ich mache Ihnen Mut. Rechnen Sie mit dem Herrn. Werfen Sie bewusst den Zweifel weg. Lassen Sie nicht die Sorge aufkommen. Denn die Sorge setzt eine Gedankenmühle in Gang und bringt dann Furcht und Ängste mit sich. Aber, und das ist das Letzte, was ich sage, wenn wir mit solchen Worten auch unseren Verstand speisen, es geht ja zunächst über unser Bewusstsein, über das Denken. Jedes Wort, was da steht, nehmen wir ja auch auf, wie alle anderen Worte, die uns gesagt werden. Aber es muss jetzt mit dem Heiligen Geist vermischt werden, im Denkprozess und im Herzen bewegt werden. Dann kommt Frucht daraus. Füttern wir doch unseren Denkapparat, so möchte ich es mal nennen, ja, nicht mit so vielen anderen Dingen. Wenn wir dann Hilfe wollen, ist das zu spät. Denn unser Denkapparat ist die Vernunft, der Verstand. Aber wenn Sie natürlich vieles von dieser Welt aufnehmen, mehr vom Fernseher sitzen als das Wort Gottes studieren, dann kommt das da oben nicht klar. Die Herrschaft des Heiligen Geistes will uns schenken, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass wir den Denksinn ändern, ausrichten auf den Herrn. Und dann werden wir Menschen, die einen erleuchteten Verstand haben. Und dann gewinnt auch unsere Seele, die ganze Seele, durch das, was uns der Herr in seinem Wort schenkt. Im Bereich der Emotionen, dass wir Freude bekommen, Friede und so weiter, das hängt alles damit zusammen. Wir bleiben dann nicht gefühlslos. Die Christen sind nicht schlechter dran, wahrlich nicht, sondern sie haben eine andere Quelle der Freude. Sind nicht abhängig von den Dingen dieser Welt, Aber es geht zuerst über das Wort, den Verstand, dass wir es in einem Herzen bewegen und dann Frucht bringen. Das möchte Gott uns schenken. Es mag mal genügen. Ich denke, ja.
Paulus, sehr unangenehmen Situation, ja? Sagt er, ich will mich freuen.
Jawohl.
Philipper 1, Vers 20.
Jawohl.
Philipper 1, Vers 18.
Ja, genau. Sagen Sie mal, ich will. Ja.
Ich will mich freuen.
Nicht? Also übrigens insofern, was Esoterik, New Age will, dieses sogenannte positive Denken, ist von der Methode her, ja, durchaus in Ordnung. Bloß, was ist falsch? Es ist Selbsterlösung. Selbsterlösung. Ne? Und das hilft vielen von negativen Gedanken weg, aber es bringt nicht die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir stattdessen sagen, Herr, ich will dir Dank sagen, alle Zeit für alles, ich will mich freuen, denn du sagst das ja, ist eine Aufforderung, alle Wege, alle Zeit, dann, auch wenn es zunächst mühsam wird, wird sich das ändern in unserem Leben. Praktizieren Sie das mal. Ich habe oft erlebt, auch in der Seelsorge, wenn ich das so sagen darf, einem das gehabt, ja, und dann kam das Aber. Aber wenn Sie wüssten, und dann war das wie ein Aberglaube. Wir sollten den biblischen dennoch Glauben haben. Dennoch bleibe ich stets an dir. Es steht geschrieben, Gott lässt uns nicht. Ja, natürlich. Positiv denken, indem wir mit, ja, mit dem, jawohl.
Ja. Entgegensetzen und dann kommt nämlich auch das Danken.
Jawohl.
Ne? Und dann sieht erst, wenn man denkt und ja. was, wofür man alles zu danken hat, ja. aus dem heraus entwickelt man dann die positiven Gedanken,
ja.
die Freude.
Genau, das kann ein Christ. Ne? Ich wollte nur mal sagen, das positive Denken in diesem Sammelbegriff New Age, ja, das geht ja eben so weit. Gott, der universelle Gott, der ist ja in dir. Du bist mit der ganzen Schöpfung, bist du eins. Ein pantheistisches Denken. Nicht? Und wenn das Menschen sagen, na, ich bin überzeugt, dass da psychisch etwas bewegt wird. Aber Selbsterlösung, große Enttäuschung, nicht? Transzendentale Meditation und was uns heute alles angeboten wird, nur nicht der Weg des Glaubens. Und diese Mischung ist heute eben die gefährliche. Stützen Sie sich aufs Wort. Das Wort Gottes ist lebendig. Es scheidet natürlich bei uns zwischen Geist und Seele, zunächst mal. Das heißt, dass nicht aus dem alten adamitischen Wesen heraus nun die Gedanken kommen. Nicht? Darüber werden wir dann morgen noch einiges weiter vernehmen und geben dann auch noch Raum zu Gesprächen. Ich denke, dass wir mal abschließen, damit. Nehmen Sie es mal mit, bewegen Sie das mal heute Abend im Gebet, lassen sich Verheißungen geben. Alle Verheißungen sind Ja und Amen. Herr, was hast du für mich? Das zieht unseren Denksinn und unsere ganze Seele nach oben. Ja. Damit wollen wir denn abschließen und ich darf mich bitten, den Schluss zu machen.
Wollen wir noch einmal unsere Hände falten. Ja, aber lieber Vater, dürfen wir sagen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wir möchten vor allem dir unseren Lobpreis bringen, auch heute, an diesem Tage, den wir durchlebt haben dürfen, und dich preisen über alles und in allem, was wir tun, immer daran denken, dass alles zu deiner Verherrlichung geschieht und dass wir dankbar sind für alles. Du kennst unseren Weg und du machst alles, du leitest, du lenkst unsere Schritte, unsere Wege. Dass uns das immer wieder neu bewusst wird. Ja, lieber Herr, und der Feind weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und seine Verführungskünste sind so umfangreich, dass oft, wo du nicht stark genug in den Herzen der Glaubenden wohnst, da hineinfallen, dass sie Begleitung brauchen durch stärkere Schwestern und Brüder, dass sie helfen, dass sie wieder hochkommen. Aber ganz gewiss ist, dass wir negative Gedanken haben, die oft kommen, Empfindungen, keine Lust mehr haben, verzweifeln. Wir sollten dich anrufen, dich ganz allein. Du bist überhaupt nur in der Lage, uns von diesen Dingen zu befreien. Und wenn du uns das aufträgst, dass wir es auch tun, wirklich wie ein Befehl, und es wird sich bessern. Wir sollten immer darauf achten, dass du, lieber Herr, angesprochen wirst von uns, die wir doch ohne dich nichts tun können. Ja, nun, Herr, dass wir dieses Recht verarbeiten. Wir möchten dich uns alle anbefehlen für diese kommende Nacht, dass du uns einen Schlaf schenkst, Herr, dass wir morgen früh sagen, ach, lieber Herr, einen neuen Tag hast du geschenkt. Wie wunderbar. Wir wollen dich preisen. Danke dir jetzt für das Zusammensein heute, für alles Erlebte, und mit einem Dank an dich enden. Amen.